Da hat einer nachgedacht, wie sage ich's? Wie kriege ich's in wenigen Sätzen auf den Punkt? Wie umschreibe ich, was mein Leben und was meine Geschichte ausmacht? Und so, dass es dann auch nachvollziehbar bleibt. Ein kurzer Text, in dem es um viel geht. Um Schuld, Vergebung, um früher, um gestern, um heute, um morgen, um Leben und Tod, um Glauben und Unglauben, um Gnade und Misstrauen. Liebe Gemeinde, Sie werden sich nicht wundern, dass ich als Lutheraner davon ausgehe, dass wir durch die Brille, die Paulus geschenkt bekommen hat, ich bleibe in dem Bild, das Ereignis Jesu und die Liebe Gottes zu dieser Welt ganz eigen deuten dürfen. Wer sich einmal bewusst macht, wer dieser Typ war, der einen Römerbrief schreibt, der 1 und 2 Korintherbrief schreibt, der seine Schüler schickt, wenn man sich einmal bewusst macht, dass dieser Mann, römischer Bürger, Pharisäer, hochgebildet, Zeltmacher, also Handwerker auch noch, dass dieser Mann vor Damaskus eine Veränderung erlebte, die sein Leben und sein ganzes Weltbild so radikal veränderten, dass er das schreiben konnte, was er schrieb. Und wir lesen ihn immer als Moral-Paulus, als Moralapostel. Dabei schreibt hier einer an Timotheus und auch im Römerbrief ganz behutsam und verletzlich: Ich bin ein Frevler gewesen, ein Übertreter und Verfolger. Er macht sich offen. Der Mann, der auf der Reise nach Damaskus fest im Kopf und im Herzen habend, ich rotte diese kleine Sekte der Nazarener aus, weil sie dem jüdischen Glauben die Show stehlen oder gegen das stehen, was wir bisher überliefert haben. Dieser Mann, der meinte, Gott einen Gefallen zu tun und auf jeden Fall auf der Seite des Richtigen zu stehen, diesem Mann begegnet vor Damaskus der göttlichen Rechts hingerichtet wurde. Saulus, wen verfolgst du? Herr, wer bist du? Ich bin's, Jesus, den du verfolgst. Der nach allen Regeln des Gesetzes zu Recht den Tod verdient hatte, begegnet dem frommen Menschen auf seiner Reise nach Damaskus. Man kann diese Veränderung in Paulus nicht tief genug bedenken, liebe Gemeinde. Und warum ich das so aufzähle? Ich habe Paulus immer und immer wieder gelesen, sein Bekenntnis. Und kleiner als das scheint er es für uns nicht zu haben. Es geht nämlich ihm auch um unser Leben und unsere Ewigkeit und das, was in ihm sich ereignet hat, weiterzugeben an all die, die ihn lesen. Es geht Paulus darum, was Gott in seinem Leben tat. Das muss er erzählen. Was Gott mir sagte, sogar mir, dem Verfolger, den Lästerer, den Frevler, vergeben hat und wie es sich meiner erbarmt, dann kann er sich auch deiner erbarmen. Glaub mir's. Glaub mir's. Für Gott ist nichts zu groß, auch wenn du meinst, dass etwas in deiner Geschichte, in deiner Gegenwart, in deinen Gedanken und tiefsten Geheimnissen zu groß sei, als dass Gott es vergeben könnte oder wollte, schreibt Paulus. Mir hat Gott vergeben. Und wenn er mir vergeben kann, vergibt er dir auch. Glaub mir. Und so gerät Paulus und nimmt uns mit unter das bedingungslose Ja Gottes. Und dann steht man dann auf einmal vor Gott und kommt ins Gespräch, im So-Sein, wie wir nun mal sind. Und der Gott sagt zu dir und zu mir, so wie du bist und dort, wo du bist, sage ich zu dir ein bedingungsloses Ja. Und man antwortet, Herr, du kennst mich doch. Ja, ja, kenne ich alles. Kenne dich besser als du selbst. Aber Herr, du weißt doch dann all meine Abgründe in mir. Weiß ich. Aber du weißt all das, was ich denke und fühle. Ja, ja, kenne ich alles. Aber Herr, ich genüge den Geboten nicht. Weiß ich. Ja, in der Bergpredigt schon gar nicht. Ja, ja, weiß ich. Und Herr, kennst du die Abgründe und Perversionen in mir, die ich zu verbergen suche die ganze Zeit? Kenne ich alles. Und dazu sagst du ja? Und dazu sage ich ja. Ich sage nicht gut. Ich sage ja. Selbst wenn ich für dich gestorben bin, bin ich für dich gestorben. So sehr liebe ich dich. Ich glaube, liebe Gemeinde, wenn wir uns die Worte des Paulus so sagen lassen, dass er dieses Ja erfahren hat und uns einlädt, unter dieses bedingungslose Ja Gottes ihm zu folgen, dann verändert sich was in unserem Leben, in unseren Gemeinden, in unserer Kirche, in unseren Kirchen. Dann verändert sich was. Das bedingungslose Ja führt uns raus aus dem Zwang, uns gegenseitig die Schulden vorzuhalten. Dieses Ja führt uns heraus aus dem Zwang, uns gegenseitig besser zu machen, als man eigentlich ist. Dieses Ja macht uns frei. Unter diesem Ja kommt alles andere zum Schweigen. Jedes Nein, jedes Vielleicht und jedes laut gebrüllte Dennoch. Ja. Denn man kann mit Menschen so umgehen, dass man sie mit Appellen und Geboten irgendwie auf die richtige Spur dressiert. Auch religiöse Gebote. Aber man wird sie nicht in eine Liebe zu Gott führen. Verwandeln tut man einen Menschen damit nicht. Ein Mensch wird verwandelt, wenn er unter die wärmende Liebe des Ja's kommt. Wenn ihnen einer sagt, du musst nicht mehr. Niemand zwingt dich mehr. Und wenn dir alles misslingt, ich stehe zu dir, dann wandelt sich ein Leben. Das hat Paulus erfahren und dafür gibt es auch die Fastenzeit oder Passionszeit, wie wir Evangelische sie nennen. Nicht Gott etwas abringen durch Verzicht oder Bußübungen, sondern sich bejahen lassen. Dieses Ja noch einmal neu hören, 7 Wochen lang neu hinhören. Herr, sprich doch dein Ja. Dann wird sich das innere Sträuben gegen Gott vielleicht nicht einfach in Luft auflösen, aber dieses Ja, das ich hören darf, macht das Ohr und das Herz auf für neue Dimensionen im Leben, im Sterben, im Glauben, im Zweifeln. So sind wir gemeinsam unterwegs und lassen uns dieses Ja Gottes mehr und mehr gefallen. Amen. Und Gottes Frieden, der all unser Verstehen übersteigt, bewahre unsere Herzenssinne in ihm, Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.